Friedemann hat uns ja diese wahre Begebenheit von dem Zachäus gesagt. Und in der Verbindung steht jetzt diese Sache mit dem Weinstock, den Text, den ich dem Friedemann gegeben habe. Und kurz nach diesem Text steht noch ein Vers und da steht, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Also nochmal die Zusammenfassung, einen Vers weiter, was Jesus da sagt, das ist mein Gebot. Also das gebe ich euch, dazu fordere ich euch auf, dass ihr einander liebt, also wir untereinander. Und zwar in derselben Art und Weise, wie Jesus Christus uns liebt. Die Predigten in der nächsten Zeit könnte man überschreiben, das haben wir uns schon unterhalten als Älteste, mit Kennzeichen eines Christen. Und ich habe das ein bisschen ergänzt, weil es heute um die Liebe geht. Liebe, das ist der Weg zum Gehorsam. Liebe ist der Weg zum Gehorsam. In der Gesamtheit des bisherigen Epheserbriefes durften wir lernen, dass Paulus unsere Gedanken, Überlegungen und unsere Erkenntnisse immer wieder auf unseren Herrn Jesus Christus lenkt. Dabei redet er immer wieder vom Wandel. Und wir können viele Überschriften über die einzelnen Dinge, die er im Epheserbrief geschrieben hat, können wir viele Überschriften setzen. So schreibt er zum Beispiel von der Erkenntnis, welche Gott uns durch sein Wort geschenkt hat, indem er uns seinen Ratschluss eröffnet hat. Ebenso erläutert er uns die Wirkung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, der uns Wirkung hat, weil wir mit ihm verbunden sind. Er zeigt uns auch unseren ursprünglichen Zustand. Absolute Verlorenheit. Getrennt von Gott. Entfremdet. Und gleichzeitig zeigt er uns jetzt unsere Position, nämlich innigste Gemeinschaft untereinander und vor allen Dingen mit unserem Herrn Jesus Christus. Paulus erläutert uns auch die Geheimnisse des Glaubens. Ebenso sagt er der Gemeinde in Ephesus von der Kraft der Auferbauung in vielerlei Dingen. Ab Kapitel 4 taucht dann das Wort Wandel sehr oft auf. Immer wieder spricht Paulus von dem Wandel. Vom Wandel der Erlösten schreibt er uns. Und einerseits schreibt er uns von der Einheit, die wir haben sollen untereinander, die in unserem Mittelpunkt stehen soll. Und gleichzeitig betont er unsere Verschiedenheit, die dazu dient, dass jeder seine Gaben einbringen kann. Also wir sind eine Einheit und trotzdem verschieden, damit wir die Gaben austeilen können. So steht es in Epheser 4, 1, 6 und in Epheser 4, 7 bis 16. Konkret wird Paulus dann, als es darum geht, wie wir Christen in der Welt wandeln sollen. Und auch jetzt in Kapitel 5, um das es heute gehen wird, da fangen wir heute mit dem Kapitel 5 an, wird es um diesen Wandel, diesen Lebenswandel wird es gehen, indem er uns den vorstellt, der vollkommen ist, nämlich Jesus Christus. Die kommenden Predigten werden sich um diesen Wandel drehen. Wenn wir von Wandeln reden, so ist dies ein Wort, welches wir heutzutage nur noch selten gebrauchen. Wandeln. Wenn wir von Wandeln reden, dann denken wir meistens so ein losgelöstes irgendwie von der Erde. So ein Dahinschweben. Nicht umsonst kennen wir das Wort Schlafwandeln. Es ist also ein Zustand, wo Menschen sich ihres Tuns gar nicht so bewusst sind. Aber Paulus, der benutzt das Wort in einem ganz anderen Sinn. Nämlich, dass wir absichtlich, also bewusst, im Zustand völliger Bewusstsein auf das achten, was Gott von uns möchte. Damit wir ihm ein Wohlgefallen sind. Und wenn wir ja bei Wikipedia mal wieder nachgucken, was ich ja oft tue, und wir lesen vom Wandeln, dann bedeutet das eigentlich im eigentlichen Sinne nicht, dass wir sonst immer sehen, so wandeln, so dahin schweben, sondern es bedeutet in Wirklichkeit im Wesen anders sein, also verwandelt sein. So benutzt Paulus auch dieses Wort, wandeln. Also denen, denen er es hier schreibt, im Epheserbrief, die sollen verändert sein. Paulus fordert uns zu einem Wandel in vier wichtigen Bereichen unseres Lebens auf. Und das werden die nächsten Predigten sein. Und zwar ist das der Wandel in Liebe, den wir heute behandeln werden. Als zweites der Wandel im Licht oder in der Wahrheit. Als drittes der Wandel in der Weisheit. Und als letztes der Wandel im Geist. Alle vier Punkte, also Liebe, Licht, Weisheit und Geist, sind positive Aufforderungen unseres Herrn, die wir gläubig geworden sind an Jesus Christus. Heute wollen wir den ersten Punkt betrachten, nämlich ein Wandeln in Liebe. Wer nun denkt, dass Paulus dieses Wandeln in Liebe theoretisch behandelt oder vielleicht sogar abstrakt, der irrt sich. Der wird durch seine Worte eines Besseren belehrt. Es ist eine ganz praktische Sache, die Paulus hier mit Liebe uns näher bringen möchte. Bei Paulus ist dieser Wandel in Liebe ein total verändertes Leben. Und bei dieser Liebe geht es einerseits um die Liebe zu Gott, was wir ja schon gehört haben, die Liebe von Gott zu uns. Aber vielmehr noch, und das möchte Paulus in diesem Abschnitt betonen, vielmehr noch geht es um die Liebe, die wir Gott schuldig sind. Am vergangenen Sonntag haben wir von Christoph gehört, wie leicht es eigentlich ist, in Gottes Nähe zu kommen. Man braucht da gar nicht viel. Man kann reden wie mit einem, der einem gegenübersteht. Mit einem Freund, dem er gegenüber sitzt. Du musst auch keinen dazunehmen. Das kannst du mit Gott ganz persönlich machen. Deine Sorgen sagen. Was für Bedrängungen du hast. Oder wie es dir gut geht. Oder wie es dir schlecht geht. In einem persönlichen Gespräch mit Gott. Es ist eigentlich leicht, mit Gott in Verbindung zu treten. Verbindung zu ihm aufzunehmen und auch sie immer wieder zu neu zu halten. Tagtäglich. Gottes Liebe entspringt ja einer tiefen Sorge um uns. Sind wir uns dessen bewusst? Gott sorgt sich um uns. Also seine Liebe drückt sich darin aus, dass er sich sorgt um uns. Und er möchte, das wissen wir aus dem Bibeltext, er möchte ja, dass eigentlich kein Mensch verloren geht. Eigentlich sollen alle gerettet werden. Das ist seine Sorge, die er sich um uns macht. Damit wir gerettet werden für das Reich Gottes im Himmel. Und seine Sorge um uns war so groß, dass er uns ja den Dienst erwiesen hat durch seinen Sohn Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Dadurch wurde der Weg frei zum Herrn. Und trotzdem ist immer noch die Sorge da. Sorge um Menschen, die vielleicht noch nicht auf dem richtigen Weg sind. Und Christoph hat uns da so ein bisschen dargelegt, wie so die Sorge eines Vaters um seine Kinder oder um sein Kind. wo er sich sehnt, dass die Kinder zu ihm kommen. Und wenn sie nicht kommen, ist eine große Enttäuschung auch da. Ein Vater, der oftmals auf seine Kinder schaut und traurig wird, weil sie vielleicht in die Irre gehen, so geht es Gott auch. Denken wir bitte nicht, dass es Gott nichts ausmacht, wenn wir sündigen. Es macht ihm sehr, sehr viel Sorgen. Es ist ganz im Gegenteil. Es macht ihm bitteres Leid. David schreibt im Vers 21 des 69. Psalms, und da geht es um Jesus am Kreuz, und da sagt er, die Schmach hat mein Herz gebrochen und ich bin elend. Ich warte auf Mitleid, aber da kommt keines. So hat sich unser Herr Jesus am Kreuz gefühlt, zerschlagen. Können wir uns auch Gott so vorstellen, der alles geschaffen hat, der Allmächtige? Zerschlagen, verhöhnt, verbittert, jammernd um unserer Schuld willen, die immer noch einen Großteil unseres Tuns vielleicht ausmacht. Ich stelle mir das so vor, wenn Gott unsere Sünden sieht, wie es ihn total traurig macht. Und er jammernd fleht, kommt doch zu mir. Liebt mich doch. Um diese Misere, die vielleicht in Ephesus auch war, ein bisschen zu beenden, schreibt Paulus diesen Brief auch aus diesem Grund. Und er zitiert die wahre Liebe, nämlich die Liebe von Jesus Christus als Beispiel. Dabei mag Paulus an die Worte Jesu selbst gedacht haben. Als er nach dem Wichtigsten im Leben eines Menschen gefragt wurde und er dann als Antwort gibt, und das lese ich aus Lukas 10, 27, und da geht es um Jesus, der dann sagt, er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken und deine Nächsten wie dich selbst. So sollen wir lieben. So sollen wir Gott lieben. Und diese Worte basieren auf dem Alten Testament. Sie sind ganz am Anfang der Bibel. Da lesen wir in 3. Mose 19,18 von der Nächstenliebe und in 5. Mose 6,5 lesen wir von der Liebe zu Gott. Und was Jesus hier zusammenfasst, sind die beiden Aspekte aus dem Alten Testament, indem er sie verbindet. Ich lese es nochmal vor. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deine Nächsten wie dich selbst. Das finden wir übrigens auch in Matthäus 22 in den Versen 37 bis 39. Das sind auch die Anforderungen des Gesetzes an uns. Beide Teile finden wir auch, also die Nächstenliebe und die Liebe zu Gott, in den 10 Geboten. In den Geboten 1 bis 4 geht es um die Liebe zu Gott. In den Geboten von 5 bis 10 geht es um die Liebe zu unserem Nächsten. Also auch dort ist es verankert, diese Liebe zu Gott und diese Liebe zum Nächsten. Aber wie können wir diese Liebe ermessen? Gibt es da einen Grad? Eine Skala? Welches ist der Maßstab für unsere Liebe? Für unsere Liebe zu Gott? Für unsere Liebe zum Nächsten? Können wir das messen? Irgendwie, in irgendeiner Form? Paulus schreibt, ja, eigentlich schon. Denn in Vers 5,1, und jetzt komme ich zur Lesung, schreibt er, und ich lese den ganzen Abschnitt, um den es heute geht. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Paulus schreibt also hier, dass wir Nachahmer werden sollen. Nachahmer der Liebe Gottes zu seinem Sohn und Nachahmer der Liebe von Jesus Christus zu uns. Wir sollen also Gott so lieben, wie Gott letztendlich seinen Sohn geliebt hat und wie der Sohn uns liebt. Das ist eine gegenseitige Sache. Aber dann taucht meistens unsere Unzulänglichkeit auf. Unser Unvermögen. Können wir das überhaupt? Und wir müssen eigentlich in aller Demut bekennen, ja, dass wir es eigentlich nicht schaffen. Aus uns heraus können wir diese Liebe nicht bewerkstelligen. Und das sehen wir auch, wenn wir das nicht können, was für eine große Schuld wir vor Gott haben. Indem wir es aus uns heraus nicht können, aber wir haben einen Fürsprecher und wir haben einen Gehilfen, nämlich Jesus Christus. Wenn wir mit ihm verbunden sind, dann können wir in dieser Liebe wachsen. Und deshalb sagt Paulus uns das auch hier, dass er unser Beispielgeber ist. Wir sollen Nachahmer sein. Wir sollen auf ihn schauen, so wie er uns geliebt hat. So sollen wir auch werden. Selbst wenn wir es schaffen würden, mal ganz theoretisch angenommen, selbst wenn wir es schaffen würden, alles zu halten, also vollkommen zu sein vor Gott, wenn wir das ganze Gesetz halten könnten, was Gott ja auch eigentlich von uns verlangt, so könnten wir uns dessen überhaupt nicht rühmen. Wir können nicht sagen, ich habe alles gehalten, toll. So wie der eine Mann, der zu Jesus kommt, ich habe ja alles gehalten. Und dann überführt ihn Jesus, indem er sagt, verkauf alles und folge mir nach. Und dann bricht alles zusammen. Aber auch selbst wenn wir das schaffen würden, wenn wir es schaffen würden, alles zu halten, dann lesen wir in Lukas, was wir eigentlich sind. Lukas 17,10, da steht, so sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, sprechen. Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Ist uns das bewusst? So können wir uns eigentlich keiner Leistung rühmen. Wir können jetzt sagen, wow, das habe ich für Gott getan. Toll, ich bin so ein toller Kerl. Keine Leistung, die wir Gott entgegenbringen. Denn diese Leistung, die fordert eigentlich Gott von uns. Im Übrigen finden wir dieses Prinzip auch in der Welt. In ganz weltlichen Dingen. Wer von uns kann sich rühmen, alle Gesetze unseres Staates jemals gehalten zu haben? Wie oft hauen wir daneben? Kommen aber davon, weil wir nicht erwischt werden. Und wie ärgere ich mich zum Beispiel dann, wenn ich mal wieder geblitzt werde? Und ich weiß genau, es war ein Fehler. bin zu schnell gefahren. Man hat mich erwischt. Ich ärgere mich über mich selbst eigentlich, denn ich weiß, das hätte ich nicht tun dürfen. Schon habe ich das Gesetz gebrochen. Du bist zu schnell gefahren. Strafe. Bußgeldbescheid. Verwarnungsgeld. Führerscheinentzug. Ja, wir werden nicht immer erwischt. Stimmt, in der Welt. Aber bei Gott ist das ganz anders. Er sieht alles. Komplett. Nicht wie der Blitzer am Rand, der uns vielleicht einmal erwischt, sondern er erwischt uns immer wieder. So wie es beim Staat ist, so verlangt es auch Gott von uns in seinem Wort. Er verlangt ja eigentlich lediglich das, was ihm zusteht. Nämlich das alles zu halten, was Jesus uns gesagt hat. Dabei ist Jesus Christus unser Vorbild in der Liebe. Denn wie drückt sich denn die Liebe von Jesus aus? Die Liebe von Jesus drückt sich in der Form aus, dass er gehorsam war seinem Vater, indem er ans Kreuz gegangen ist und den Tod erlitten hat. Das war der absolute Gehorsam. Darin drückt sich seine Liebe aus. Und die Liebe, wenn wir jetzt mal auf Jesus schauen, das ist auch keine Gefühlssache. So, was man manchmal sagt, wenn man jung ist, jugendlich. Das mag sein, wenn du das erste Mal verliebt bist, da macht man Sachen. Also, Geld haben. Da muss man nachher dann sagen, meine Sachen, kann ich später nur den Kopf schütteln. Diese Liebe ist hier nicht gemeint. Die basiert auf Gefühlen, ja, richtig. Und da macht man auch Fehler. Die Liebe, von der Paulus hier schreibt, das ist eine ganz andere Liebe. Das ist die Liebe zum Willen. Ich will lieben. Ich will lieben. Sein Wollen. Der Herr Jesus hat sich doch nicht aus einem Gefühl heraus ans Kreuz begeben. Och, das ist mal heute mein Ding. Nein, das war eine Willensentscheidung, die ist schon im Himmel getroffen worden. Und der hat er in seinem Gehorsam umgesetzt, auch hier auf Erden. Eine Willensentscheidung. Ich möchte mich opfern. Ich will. Damit Menschen, damit ihr gerettet werdet. Ja, das Gefühl hat ihn übermannt im Garten Gethsemane. Da kam er ins Zweifeln. Das war Gefühl, Angst. Aber trotzdem, über der Angst stand sein Wille, es zu tun. Also merken wir, dass diese Liebe, von der Paulus hier spricht, total abgekoppelt ist von unserer vielleicht Liebe, die wir so am Anfang unseres Lebens so kennen, wenn wir das erste Mal verliebt sind. Das ist eine ganz andere Liebe. Eine Willensentscheidung, den Nächsten zu lieben und Gott zu lieben. Das verlangt Gott von uns. Diese Willensentscheidung verlangt auch Gott. Warum? Ja, weil Gott uns schon geliebt hat, vor Beginn der Zeit. So steht es in 1. Johannes. Wir sollen ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist die Aufforderung im Johannesbrief. Das ist der Grund, warum wir Gott lieben sollen, weil er uns ja schon vorher geliebt hat. Und dazu sind wir befähigt durch Jesus Christus. Wir sind ihm sozusagen gleichgemacht. Hier steht das Wort gleich wie. Also wir sollen immer auf Jesus Christus schauen, damit wir in gleicher Weise handeln. Und was stellen wir denn auf der Erde dar? Was steht in 1. Kolosser 24? Der Leib Christi, die Gemeinde. Wir sind die Verkörperung Jesu Christi hier auf Erden. Ist uns das bewusst, was für eine riesige Verantwortung wir haben? Jedes Mal, wenn wir daneben hauen, ja, handeln wir eigentlich anders, als Jesus gehandelt hätte. Wir sollen Jesus darstellen, hier auf Erden, als Gemeinde, jeder Einzelne von uns und die gesamte Gemeinde auch. Kolosser 1, 24, der Leib Christi, die Gemeinde. Aber Paulus, der wird ganz praktisch jetzt. Im dritten Vers, wo er schreibt, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt, wir sind Heilige. Auch nicht Schändlichkeit oder albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Das schreibt er hier. Und jetzt wird's konkret für uns. Jetzt kommt die Warnung rein. Also an erster Stelle die Liebe, schau auf die Liebe, die Jesus Christus für dich hat. Aber pass auf. Gefahr. Denn diese Liebe, die kann getrübt werden. Und Paulus nennt in seinem Brief hier drei Dinge. Die Unzucht, die Unreinheit und die Habsucht. Wir wissen nicht genau, warum Paulus genau diese Dinge nennt. Es gibt bestimmt noch andere, die er nennen könnte. Aber er kennt uns Menschen und er kennt sich vielleicht auch durch und durch. Unzucht, wir wissen alle, was das bedeutet. Das ist alles, was mit Sexualität zu tun hat. Unreinheit ist vielleicht gemeint unsere Gedanken, dass wir im Innersten unrein sind. Was uns irgendwie Sünde auch ist. Und Habsucht, das ist auch so ein Ding, was in uns irgendwie immer wieder gärt. Paulus nennt diese drei Dinge, diese drei Punkte, die Menschen in Gefahr bringen, Gott gar nicht erst kennenzulernen. Das ist die erste Gefahr. Wenn Menschen so sind, dass sie Unzucht betreiben, Unreinheit sind in ihren Gedanken und in ihren Werken und vielleicht auch habsüchtig, dann können sie Gott vielleicht gar nicht kennenlernen. Aber für uns als Gerettete ist es immer trotzdem noch die Gefahr, dass wir den Geist betrüben durch unsere Sünde. Indem wir unrein werden. Das sind Stolperpunkte in unserem Leben. Und diese Stolperpunkte, dazu fordert uns Paulus auf, die sollen wir im Zaum halten, da sollen wir aufpassen. Da steht ein Warnschild, pass auf, Gefahr, wie im Straßenverkehr. Er weiß, also Paulus weiß, wie wir ticken. Wie unser Ego ist. Daher nennt er Unzucht, Unreinheit und Habsucht. Und Unzucht und Unreinheit nennt er nicht in erster Linie nur wegen dieser sexuellen Sünden, die wir vielleicht haben. Nicht nur. Vielmehr ist es, jede Form von Sünde wird hier als Unzucht bezeichnet, die uns von Gott wegtreibt. Also jede Sorte von Sünde, die uns von Gott wegtreibt, ist eigentlich Unzucht. Das kann natürlich falsche Sexualität sein, das ist richtig. Aber es ist vielleicht nur auch unsere Ich-Bezogenheit, unser Egoismus. Oder der Unglaube, dass es einen Schöpfergott gibt. All diese Spielarten dokumentieren Gottesferne, fern von Gott. Das ist der Begriff für Unzucht hier. Wir sind von Gott entfernt. Wir haben uns von Gott entfernt. Das ist unzüchtig. Und dadurch werden wir auch unrein. Durch Sünden werden wir unrein für Gott. Und unrein möchte Gott uns auch nicht haben. Er kann uns in seiner Nähe nicht unrein dulden. So birgt auch das Streben nach immer mehr so ein bisschen unsere Habsucht. Ne? Das ist so in uns drin. Wenn wir Habsucht nennen, dann ist immer so das Wort Ich mit eingebunden. Ich will. Ich muss. Ich möchte. Jemand, der Habsucht betreibt oder habsüchtig ist, bezieht immer alles auf sich selbst, auf seine Person. Und er zieht auch alles an sich. Und dabei verliert er oder verliert Gott die Stellung, die er eigentlich innehaben soll in unserem Leben. Gott verliert seine Stellung. Ich setze mich also an seine Stelle. Ich selbst, Egoismus. Ich mache also Gott sozusagen die Stellung, die er haben möchte und haben soll in meinem Leben, die mache ich ihm streitig. Erinnern wir uns ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 3, dann werdet ihr sein wie Gott. Sprich, der Teufel sagt, setzt euch doch an die Stelle von Gott. Was könnt ihr machen, wenn ihr davon esst? Dann setzt ihr euch an die Stelle von Gott. Dann werdet ihr genau so sein. Das passiert uns vielleicht auch manchmal. Deshalb die Warnung hier für uns Christen. Hab Acht, dass du nicht in diesen Bereich kommst. Dass du unzüchtig wirst. Dass du unrein wirst vor Gott. Oder dass du habsüchtig wirst, indem du nur immer auf dich schaust. Klar, wir sollen unser Auskommen haben. Wir müssen für uns sorgen. Das ist richtig. Aber wenn das dein einziges Lebensziel ist, dann geht es in die falsche Richtung. Das ist die Warnung, die wir haben. Paulus warnt uns insbesondere vor einer ständigen Gottesferne. Ständige Gottesferne. Dass wir mal abkommen von dem richtigen Weg. Es ist halt so. Wir sind nicht vollkommen. Aber wenn du in einer ständigen Gottesferne wärst, das wäre fatal. Jeder Dienst, der nicht für Gott geschieht oder aus ihm heraus, das ist eigentlich so, wie es hier steht, Götzendienst. Eigentlich Götzendienst. Wir als Berufene sollen aber heilig sein. Und damit sollen wir, wenn wir heilig geworden sind, durch unseren Herrn Jesus Christus, indem er uns gerettet hat, durch seine Tat am Kreuz, ja, das sollen wir jedem Schändlichen, sollen wir den Rücken kehren, uns nicht in diese Richtung bewegen. Und da wird Paulus ganz konkret, indem er sagt, haltet euch zurück, denn hier steht auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören. Das möchte Gott gar nicht bei uns. Wir sollen also uns von der albernen Welt fernhalten. Denn das ist für Gott so nichts Nutze. Mach abends mal das Fernsehen an. Da kannst du Albernheiten sehen. Junge, Junge. Die dreht sich immer nur um dummes Zeug. Dumme Witzeleien. Die reizen uns zum Lachen, ja. Deshalb in Vers 7 diese Warnung. Damit ihr nicht Mitteilhaber werdet. Es geht ganz schnell. Wenn du das anschaust, lachst du mit. Ne? Manchmal ganz lustig. Aber es bleibt trotzdem für Gott von keinem Wert. Es ist schändlich. Dumme Witzeleien gehen immer auf Kosten eines anderen. Dumme Witzeleien gehen vielleicht sogar auf Kosten von Gott. Hat man auch in manchen Satire-Sendungen schon gesehen. Das ist so, als wenn uns einer ins Herz greift, wenn wir Christen sind. Das tut einem weh, wenn unser Herr beleidigt wird. Nur weil der Dummschwätzer, muss man schon sagen, da am Fernsehen so einen Käse von sich gibt. Ohne Grundlage. Davon sollen wir uns entfernen, davon sollen wir uns fernhalten. Wir sollen doch nicht mal in die Nähe kommen, denn hier steht, dass wir überhaupt nicht in die Nähe kommen sollen. Das soll nicht mal bei uns erwähnt werden. Was für eine große Aufgabe. Ja, schändliches Reden und dummes Witzekloppen geht meistens auf Kosten anderer. Manchmal auch auf Kosten von Gott. Wie können wir solches Tun mit unserer Liebe zu Gott vereinbaren? Geht das? Das sind doch zwei entgegengesetzte Dinge. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Der Welt und Gott. Wenn du das miteinander verknüpfst, dann bist du irgendwie falsch gepolt. Das ist ja auch mit drin. Bedeutet das nun, dass wir keine Scherze mehr machen dürfen? Das ist es bestimmt nicht. Das ist es bestimmt nicht. Wir dürfen schon Scherze machen. Wir dürfen auch lachen. Und wenn das nicht zum Schaden von anderen ist, dann ist das in Ordnung. Das möchte Paulus hier gar nicht sagen. Aber er möchte uns den Unterschied darlegen und näher bringen zwischen einem gesunden Scherz und einem albernen, dummen Gerede, einer dummen Witzelei. Und die meistens auf Kosten von anderen oder auf Kosten von Gott. Das ist der große Unterschied. Diese dummen Witzeleien, diese Dinge aus niederen Beweggründen, die sind Gott ein Gräuel. Die nennt er auch Sünde. Und deshalb stellt in Vers 4 Paulus das dem gegenüber, wie wir wirklich sein sollen. Da steht nämlich, auch mit schändlichem und albernem Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern, jetzt kommt das Gegenteil, sondern vielmehr Danksagung, also Danksagung an Gott, das stellt er dem gegenüber. Diese dummen Witzeleien, dieses dumme Gerede, das soll nicht sein und stattdessen soll sein, Danksagung an Gott. Das betont hier Paulus als Gegenpol. Das ist der vornehmste Ausdruck, wie ich Gott ehren kann. Danksagung. Denn alle sündigen Dienste aus Unzucht heraus, die erzeugen Unreinheit, ebenso wie Habsucht. Sodass Paulus dies nennt, einen Götzendienst. Und dieser Götzendienst hat kein Erbteil im Himmel. Der hat keinen Anteil am Himmel. So sind wir als Gläubige gewarnt, nicht einherzugehen mit der Welt, die all diese Dinge nicht beachtet und deshalb auch keinen Platz hat im Himmel. Wir sollen uns eben nicht so benehmen wie die Welt, sondern wir sollen uns unterscheiden von der Welt. Und zwar sichtbar. Erinnern wir uns, wir sollen wandeln. Was habe ich vom Wandeln gesagt? Im Wesen anders werden. Das bedeutet wandeln. Deshalb gebraucht Paulus das so oft in diesem Epheserbrief. Wandeln bedeutet anders sein. Anders sein als die Welt. Und was ist, wenn wir manchmal von der Sünde übermannt werden? Wenn wir trotzdem sündigen? was uns immer wieder passiert. Schon die kleinste Kleinigkeit ist ja Gott ein Gräuel, haben wir gehört. Möchte Gott nicht. Aber es passiert uns immer, immer noch, denn wir sind ja noch in der Welt. Wenn du meinen Witz über Gott mitlachst, ich habe das erlebt. Ich habe auch gelacht. Dummer Witz. Später ist mir dann bewusst geworden, was ich da gemacht habe. Ich habe über Gott gelacht. Schon lange her. Aber ich habe es gemacht. Erst als derjenige mich darauf angesprochen hat, der mich auch ein bisschen zum Glauben gebracht hat und gesagt hat, pass auf, du hast ja auch gelacht. Da ist mir bewusst geworden, ja, ich war der Mittäter. Wir können in Anfechtungen auch straucheln, ja, das stimmt. Aber wir verlieren nicht unser Heil, das muss uns bewusst sein. Wir verlieren nicht unser Heil. Unser Heil basiert ja nicht auf uns, auf unserer Tat, sondern unser Heil basiert auf der Tat von Jesus Christus. Und Gott schaut ja uns gar nicht an, sondern er schaut auf seinen Sohn. Deshalb können wir vor Gott überhaupt bestehen, auch wenn wir straucheln, auch wenn wir manchmal fallen, aufstehen, es besser machen, neu machen. Das fordert Gott von uns. Buße tun, Sünde bekennen. Ja, ich habe wieder daneben gehauen. Es tut mir von Herzen leid. Ich bemühe mich. Dem falschen Handeln abschwören. Wir haben unser Heil deshalb nicht verloren, wenn wir manchmal immer noch in Sünde fallen. Das muss uns klar sein. Denn Jesus ist für uns in die Bresche gesprungen. Er hat alles getan. Deshalb ist die Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus und auch zu Gott ist so wichtig. Bleib in seiner Nähe. Nur in seiner Nähe hast du die Ferne von der Welt. Also wenn du nah bei Gott bist, bist du fern der Welt. Bist du fern von Gott, bist du nah an der Welt. Beides zusammen schwierig. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Wo ist dein Herz? Wo ist dein Herz? Hängt es an Gott oder hängt es an der Welt? Aufforderung zur Liebe Gott. Liebe Gott. Liebe Jesus Christus. Und wie können wir das machen? Ja, indem wir uns täglich mit ihm beschäftigen. Indem wir täglich in seinem Wort lesen. Indem wir uns austauschen. Indem wir Gemeinschaft haben. Denn wir, das ist wie ein abgeschlossener Raum. Hier ist Vakuum. Da draußen ist die Welt. Hier ist Vakuum. Alle eines Sinnes. Da können wir aufbauen. Da können wir tanken für die Welt, damit wir ihr widerstehen. Das, was anderes haben wir ja nicht. Wir haben nichts anderes. Hier können wir auftanken. Hier im Wort können wir auftanken. Im Gebet können wir auftanken. In der Welt wirst du das nicht finden. Geh auf deinen Arbeitsplatz, das siehst du schon. Paulus warnt uns hier. Paulus warnt uns hier. Wir sollen nicht einmal in die Nähe dieser Dinge kommen. Sie sollen überhaupt nicht bei uns erwähnt werden. Das ist Schändlichkeit, das ist albernes Geschwätz, wie er hier schreibt, oder Witzelei. Und dem gegenüber soll stehen die Danksagung. Die Danksagung an unseren Herrn, der uns von Anfang an geliebt hat. Es gilt also für uns die Aufforderung, die Paulus hier den Ephesern auch schreibt, Aufforderung, werdet wach. Seid wachsam angesichts der Gefahren und angesichts der Verführungen. Denn da steht in Vers 6, lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Leeres Geschwätz. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Also da steht eine Konsequenz dahinter. lasst euch von niemand verführen über mit leeren Worten, schreibt er hier. Diese Warnung gilt uns. Wir sollen uns nicht verführen lassen durch weltliches Geschwätz oder weltliches Tun, die für Gott keinerlei Wert haben und die ihn nur zum Zorn reizen. Fortwährende Sünde. Fortwährende Sünde, also ständig, ohne Scham und ohne Buße. Die müssen ein Zeichen für uns sein, dass derjenige, der solche Dinge tut, also beständig tut, sich überhaupt nicht um Gott kümmert, sich überhaupt nicht nach Gott sehnt. Das ist ein Zeichen für uns. Also ständige, fortwährende Sünde ist ein Zeichen dafür, dass du dich gar nicht nach Gott sehnst. Ohne Scham bist du dann. Du kannst keine Buße tun, weil du es gar nicht erkennst. Davor die Warnung. Und diejenigen, die solches tun, die also fortwährend in Sünde leben, ohne Scham und ohne Buße, und da rede ich nicht, dass wir Christen fallen können, aber wir fallen dann und stehen wieder auf und gehen zum Herrn und sagen ihm, es tut mir leid, von Herzen leid. Aber diejenigen, die das gar nicht tun, die leben in einer fortwährenden Sündigkeit. Und auf denen liegt das Zorngericht, nicht auf denen, die mal fallen, sondern die beständig Sünde tun. Aber trotzdem gilt auch uns die Warnung, halt dich fern vor solchen Dingen. Das ist die Warnung und auch die Aufforderung, die Paulus hier den Ephesern schreibt. Seid wachsam angesichts der Gefahren, die in der Welt herrschen, in Form von Verführungen. So sind wir Christen eigentlich aufgefordert, Abstand zu halten. Dass wir nicht in die Nähe der Gefahr kommen. Und da steht dann im 7. Vers, so werdet nun, das ist die Aufforderung, so werdet nun nicht Mitteilhaber. Also je näher du dich an diese sündige Sache ranbewegst, desto schlimmer wird es für dich. Dann wirst du Mitteilhaber, wie er es hier nennt, Mitwisser oder vielleicht sogar Mittäter. Davor möchte uns Paulus bewahren. Das schreibt er auch den Ephesern. Und die Zeit hat sich nicht geändert. Die ist heute noch genauso. Menschen ändern sich nicht. Die können nur durch Gott geändert werden. Ja, sie selbst ändern sich nicht. Deshalb sind diese Worte von Paulus so aktuell. Die Gefahr besteht nach wie vor. Aber hier haben wir einen guten Teil, in dem wir die Orientierung von der Welt weg auf Jesus Christus und seine Liebe gelenkt bekommen. Deshalb die Aufforderung, liebt Gott als Willensentscheidung. Ich möchte Gott lieben. Und wenn du das schwierig findest, dann kannst du zu Gott kommen und kannst sagen, Herr, ich schaff's nicht. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Ich schaue immer wieder daneben. Das ist das Gespräch, was Christoph uns auch gesagt hat. Such den Kontakt zu Gott und nicht zur Welt. Und wenn du das beständig tust, dann wird Gott auch dein Gebet erhören. Dann lenkt er deine Gedanken um. Dann lenkt er deine Gedanken auf Jesus Christus und auf seine Liebe, die er zu dir hat. Und dann kannst du diese Liebe auch ihm gegenüber bringen. Lass uns das beachten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dass wir, ja, diese Liebe zu Gott immer im Blick auf Jesus Christus sehen. Dass wir Nachahmer werden. Und er nennt uns in dem ersten Vers geliebte Kinder. Ist das nicht toll, wie er uns nennt? Ein Vater. Geliebte Kinder. Tolles Wort. Da kommt so richtig, ja, das Intime, was Gott zu uns haben möchte, dieses Verhältnis, dieses intime Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, das kommt so raus, indem er uns so anspricht, geliebte Kinder, ich sorge mich um euch. Mensch, kommt doch zu mir. Mein Herz blutet, dass ihr nicht zu mir kommt. Jetzt habt ihr euch schon wieder entfernt. Macht uns das nicht unser Herz auch schwer? Bei jeder Sünde, bei jedem Abdriften? Ja. Aber trotzdem ist er ein liebender Gott. Er nimmt uns immer wieder auf. Es ist wie beim verlorenen Sohn. Der hat total daneben gehauen und das wissen wir. Und trotzdem, was macht der Vater? Er läuft ihm entgegen. So ist Gott. Er läuft uns entgegen. Auch wenn wir total versagen. Ich wünsche uns das, dass uns das wichtig wird, wie groß seine Liebe ist, welche große Schuld wir vor ihm hatten, wie diese Schuld ausgelöscht wurde durch Jesus Christus und wie seine Liebe immer noch auf uns liegt, indem er uns immer noch, ja, als geliebte Kinder sieht, auch wenn wir manchmal daneben hauen. Trotzdem die Warnung, fortwährende Sünde ist falsch. Beachtet das. Das möchte Gott nicht. Das könnt ihr bereinigen. Das könnt ihr ihm hinbringen. Das könnt ihr ihm sagen. Und da könnt ihr auch um Hilfe bitten. Amen. Haben wir noch ein Lied?
Ja. Das Lied in dem blauen Heft Nummer 56.
Was nehmen wir aus? Ich weiß jetzt nicht. Hat's geklappt? Ja.
Yeah.
Ja, für die Abschlussworte könnt ihr aufstehen. Ich lese aus 2. Korinther, aus dem Kapitel 6. Da steht in Vers 14, 15 und ich lese noch 17, da steht: Zieht nicht in einem Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was macht das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Soweit, einen schönen Sonntag.
Ich bin einen Vers vergessen vorzulesen.
War gut, weil da konnte ich dann anknüpfen. Ja. Das war schon ganz gut. Okay. Macht nichts.